Ruhe bitte, wir laufen. Herzlich willkommen bei Ein letztes Mal und dann nie wieder, der Theater-Podcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler.
Freifest Kollektiv, Teil 2. Hallo Magdalena.
Hallo.
Mir ist was aufgefallen, dass ich, wenn wir diese Sachen ansagen, Szene, bla bla bla, ich immer darauf achte, dass ich dieses Szene, also dieses gut gesprochene...
Dass du nicht Zähne sagst, Szene.
Ja.
Szene, ja, ich weiß, mir geht's auch so. Das ist schrecklich.
Ich finde, wir sollten einfach Szene 10, 11, das ist nicht so ein bescheuertes Schauspieler, ah, die können gut, die haben das gelernt, sprechen.
Wir achten ja eh ein bisschen wenig auf unsere Aussprache, oder? Manchmal beim Hören denke ich, oh mein Gott, ich rede so schnell. Oder, hä, was sind das für Worte? Ja, voll. Also ich habe jetzt aber schon, achte ich darauf, langsamer zu reden. Vielleicht ist das den Hörenden ja auch aufgefallen. Also die anscheinend nicht.
Reden wir weiter über das kollektive Dasein. Da hatten wir in der letzten Folge einen Stopp gemacht.
Einen total krassen Cliffhanger auch eingebaut.
Oh Gott, weißt du den noch?
Nee, der war konstruiert. Ich habe einfach gesagt, was passiert, wenn?
Ach so, stimmt.
Aber man könnte den ja jetzt weitermachen. Und zwar, was passiert, wenn man neben dem Selbstständigsein und Freisein ein zweites Standbein braucht? Hast du das, Janot? Hast du ein zweites Standbein?
Nee.
Ich habe auch kein zweites Standbein. Es passiert ja total oft, dass man irgendwie mit Freunden sich gut versteht, die auch KünstlerInnen sind. Und dann hängt man über ein Bier und man erzählt sich irgendwelche Sachen und spinnt so rum. Und auf einmal denkt man, hey, lass uns doch was zusammen machen. Und dann werden aus Freundschaften halt auch noch Arbeitsbeziehungen. Es vermischt sich alles irgendwie so. Man will ja irgendwie dann doch auch noch Freunde sein, aber irgendwie kommt die Arbeit immer so dazwischen. Und da man ja oft auch, wenn man frei arbeitet, nicht jetzt so krass auf die Arbeitszeiten achtet oder so, ja, um 10 Uhr ist das jetzt und dann ist das um 18 Uhr vorbei. Sondern das geht ja dann immer so ein bisschen nahtlos ineinander über. Gerade war man noch ein Projekt, dann ist man aber Bier trinken und dann ist es irgendwie auch noch so schön, miteinander abzuhängen. Und dann kommt man doch wieder zurück zum Projekt. Und da sind halt viele Fallstricke, finde ich. Und dann wird es halt noch komplizierter, wenn dann auch noch Liebesbeziehungen irgendwie da drin sind. Entweder schon bestehende oder welche daraus werden. Dann ist auf einmal alles durcheinander. Wie sind da denn deine Erfahrungen?
Also mir fallen gerade nur zwei Beispiele dazu ein oder Situationen, in denen ich gekommen bin. Das war aber einmal eine Festanstellung. Es geht eigentlich auch eher um so die Beziehung zwischen Freundschaft und Arbeiten. Und halt auch einmal das im Kollektiv. Ich fange mal mit dieser Produktion an. Das war total spannend, mal zu erfahren. Das war mit Alexander Riemschneider in Bremen, das Kafka-Ding. Da war das erste Mal so, dass man sich einfach auf der Berufsebene getroffen hat. Und ich weiß noch, dass wir bei der Premiere, dann sind wir noch in so einer Bar versackt. Und da habe ich gesagt, Alex, weißt du, es ist so witzig mit dir. Du interessierst mich privat überhaupt nicht. Aber wir können, also wir sind total auf einem Level, was das Berufliche angeht. Und der meinte so, ja, ja, das geht mit mir genauso. Und es war gar kein Stress, dann nach der Probe mit dem kein Bier trinken zu gehen.
Ah ja,
weil
okay.
Man kommt ja immer in so komischen... Ah, und jetzt muss man da mit diesen Leuten abhängen, die so neu sind. Und das kostet ja auch irgendwie Energie. Und sonst hat man ja auch mal sofort das Gefühl, ah, man muss irgendwie mit der Gruppe mitziehen.
Und ist ja auch manchmal ein Zwang, dass man mit dranbleibt und die nächsten Jobs bekommt, die dann da besprochen werden und so.
Genau, aber dadurch, dass die berufliche Ebene bei mir und ihm so gefunkt hat, hatte ich nicht das Bedürfnis, da jetzt noch freundschaftlich irgendwas aufzubauen. Und also das schwappt natürlich, irgendwie ist man sich ja dann doch sympathisch, aber das hat man dann so stehen gelassen. Also das kann ich erzählen. Und dann, wenn man wieder zurück zum Kollektiv geht, hatte ich auch so einen kleinen Clinch mit Moritz. Also vorher hat man ja sich immer nur so ganz freundschaftlich getroffen, kennengelernt. Und wenn man dann plötzlich die Macken einer Person kennenlernt, mit der man ja irgendwie so total homie war, es ist ja dann irgendwie wie in so einer Liebesbeziehung. So Sachen auftauchen, die man nicht so cool findet. Und man findet am Anfang auch gar keinen Umgang damit. Das fand ich richtig schlimm am Anfang. Also Moritz dann auf eine andere Art kennenzulernen, weil er hat dann, also kann man jetzt schon sagen, er ist halt ein Morgenmuffel. Und dann steht er auch dann erstmal so rum. Und wenn ihm was auf der Probe nicht gefällt, dann steht er da wie so ein unbewegter Sims, der so keine Aufgabe bekommt. Und man sagt so, ja, sollen wir das ausprobieren? Ja, ja, okay, dann so und so. Ja, mach ich doch. Ja, aber sollen wir, also du musst halt schon ein bisschen, ja, wie, mehr kann ich nicht machen. Ja, okay, da muss man ihn ja so ein bisschen abholen, das musste ich lernen. Mhm. Und dann auch einfach zu sagen, ja gut, dann lass mich, dann leck mich doch am Arsch, ist mir jetzt auch egal.
Aber das halt so zu machen, dass es keine Auswirkungen auf das Private dann auf einmal hat, ne? Das ist halt immer die Gefahr, finde ich.
Da habe ich auch noch keinen Schlüssel zu gefunden, weil es, also danach der Probe geht man dann ja meist immer was trinken oder essen, die Situation dann wieder aufgehoben ist und man sich auf der Ebene der Freundschaft befindet, schwierig. Also weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was der Zauberspruch dafür ist, außer dass man sagt, wir sprechen das nochmal kurz an und reden darüber, wo bist du gerade? Ah, okay. Es ist halt immer so ein komischer Übergang mit ganz vielen Stufen. Ich finde es ganz schrecklich. Das ist auch wie in der Beziehung, wenn man sich gestritten hat und dann muss man aber jetzt noch kochen.
Ja, voll. Geht mir ähnlich, wie du das jetzt beschreibst. Ich habe da auch lange, bin da durch viele Täler auch gegangen, weil im Chapeau Club waren wir doch 6 Freunde zu Beginn, die das gegründet haben, 6 Freundinnen. Da gab es richtig krasse Streits auch, die auch gar nicht gelöst wurden, die auch nicht lösbar sind, die aber auch so krass eben vermischt waren, wo das Private auch so sehr ins Projekt reingespielt hat, dass das nur in einem Bruch enden konnte. Das ist natürlich der Super-GAU. Und dann, so wie wir jetzt mit der Kerntruppe sind, haben wir auch viel gekämpft und ich habe mich ganz oft auch nicht gehört gefühlt. Weil ich immer so dachte, ey, also das Problem war ganz oft, ich wollte voll viel proben, die anderen beiden halt nicht so. Die wollen auch nicht so gerne Texte auswendig lernen. Und ich finde das schon okay, auch mal ab und zu einen Text auswendig zu lernen oder auch was zu wiederholen. So, und das hat halt lang gedauert, bis man da hingekommen ist. Das hat mich so furchtbar aufgeregt, weil ich mich da einfach, weil ich dachte so, boah, ich weiß doch, wie es geht. Ich weiß doch, wie es geht. Warum hört ihr mir nicht zu? Der eine in der Leitung ist halt auch noch mein Partner. Das ist aber, erst kam der ins Projekt und dann wurde er mein Partner. Also es ist nicht eine Mauschelei, keine Vetternwirtschaft.
Ja.
Das ist das Allerschwierigste eigentlich, weil wenn ich dann total angepisst bin, wegen irgendwas anderem, dann muss ich aber ins Projekt gehen, da konstruktiv mit dem reden. Dann bin ich nochmal angepisst wegen irgendwas, weil der wieder da was macht, wie es mir nicht gefällt. Und dann soll ich noch auf der Bühne neben dem stehen. Das finde ich super schwierig. Und irgendwann kamen wir aber dazu.
Das ist ja voll die Doppeltbelastung.
Also richtig Doppeltbelastung. Und dann, das ist eigentlich richtig schlimm. Wir haben so ein Stück gespielt auch noch. Das hieß Das Bein. Da war ich so eine Tänzerin. Er spielte immer meinen Mann in dem Stück, der so ein Loser ist und Hartz-IV-Typ, der irgendwie auch gar nichts macht und immer nur mit den Leuten im Backstage so Bier trinkt und mich halt so auf die Bühne schickt, dass ich da so arbeite. Aber auch noch eifersüchtig ist, dass die Leute mein Bein anstarren. Endeffekt von der ganzen Story ist dann halt, dass er das Bein absägt, weil es eben nur ihm gehören soll. Und und dann an dem Bein riecht und findet, dass es stinkt. Und außer merkt er dann, dass ich ja gar kein Bier mehr holen kann, weil ich nur noch ein Bein habe. Und dann verlässt er mich halt. So war dieses Stück.
Ganz nah am Leben.
Ganz nah am Leben. Und das hat mich so aufgeregt, weil der manchmal, wir haben dieses Stück, das war das erste Stück, was der Chapeau Club hatte. Also es ist jetzt 8 Jahre alt, dieses blöde Stück. Und dann musste ich trotzdem immer noch zwischendurch so fliehen, ey, du musst jetzt das und das machen, jetzt kommt das und das. Das hat mich so super aufgeregt. Dieses Kackstück ist schon so alt und so. Boah, es war einfach schrecklich. Aber das Schlimmste daran, ich schweife ab, ist, dass mal so eine andere, die ab und zu so mitgemacht hat, bei uns im Chapeau Club dann gesagt hat, oh, das Bein, das spiegelt irgendwie mein Leben wieder. Ich konnte gar nichts darauf antworten. Wie schrecklich ist das denn? Okay, aber jetzt zurück zum Thema.
Ja.
Die Umgehensweise, die wir halt gefunden hatten, war dann, dass wir halt einfach zur Zeitbegrenzung ein bisschen gesagt haben. Wenn jetzt, also Probe war vorbei zum Beispiel, dann, dass man halt noch eine Nachbereitung macht, aber die halt beschränkt und nach einer Viertelstunde auch sagt, so, jetzt reicht's, wir kommen jetzt auch nicht mehr weiter, stopp. Mal vielleicht jeder irgendwie eine halbe Stunde alleine irgendwas gemacht hat und dann hat man sich irgendwie wieder zusammengesetzt und dann war es irgendwie auch okay. Und wenn dann die Sprache nochmal aufs Projekt kommt, dann guckt man, kann ich das jetzt zulassen oder haben wir da eigentlich gerade schon drüber geredet und es ist nur immer noch so rumort in dem Kopf, dass man halt wirklich einfach so wie so eine Art Stoppuhr macht. So 5 Minuten wird noch drüber geredet und dann ist Ende. Und wenn dann nicht was, also vor allen Dingen, weil man sich ja oft so im Kreis dreht mit den Problemen. Das jetzt, gut, die Argumente haben wir eigentlich vor einer halben Stunde genau so schon gehört. Die sind nicht neu. Deswegen reden wir nicht drüber. Aber das erfordert halt totale Selbstdisziplin. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn man im Kollektiv arbeitet, dass man da weil es ja nicht so einen gibt, der irgendwie sagt, so, jetzt ist das, jetzt ist das, jetzt ist das. Gibt halt nicht so den einen König oben. Das muss man ja immer miteinander neu verhandeln, dass man da einfach sich so zeitliche Begrenzungen irgendwie setzt. Dass man da auch bei sich selber guckt, so habe ich jetzt wieder, ist das jetzt mein Ego? Ist das jetzt, weil meine Idee halt nicht vom Kollektiv aufgenommen wurde? Oder bin ich eigentlich voll müde, habe sowieso keinen Bock? Wie geht's mir denn jetzt eigentlich gerade? Und ist meine Stimmung wirklich wichtig, dass ich die jetzt in der Gruppe auslebe? Weil das habe ich total viel gemacht. Wir haben ja so viel mit dem Kollektiv auf Festivals gearbeitet, wo man einfach aus verschiedensten Gründen viel zu wenig pennt und völlig immer an seine Grenzen geht. Und das habe ich ja nach Jahren dann auch total gemerkt, dass ich jetzt einfach nicht mehr konnte. Und dann werde ich halt so sehr krätzig und schnell so beleidigt, und weil ich keine Ressourcen mehr habe. Und dass ich da aber dann sage, ja, okay, ich kann jetzt einfach nicht mehr, dann sage ich das jetzt auch mal, dass ich gerade einfach nicht mehr kann und deswegen vielleicht so blöd bin. Und dann merken ja auch die anderen, okay, ja, vielleicht ist es jetzt einfach zu viel und wir müssen jetzt halt gucken, wo können wir reduzieren.
Das finde ich eine richtig gute Sache, dass man vor der Probe, wenn es einem nicht gut geht, das kommuniziert und sagt, ey Leute, ich bin heute ein bisschen dünnhäutig, ich weiß nicht warum, ist vielleicht das Wetter, vielleicht ist es auch die GEZ-Rechnung, aber keine Ahnung, so und so sieht's aus. Also ich möchte nicht auf Proben kommen und herausfinden, wie die Befindlichkeiten meiner Leute sind, weil ich bin auch gerade irgendwo und muss mich zusammenreißen.
Also dein Vorschlag wäre zum Beispiel, dass man sich vor der Probe einfach alle kurz einmal hinsetzt und sagen, yo, mir geht's gut oder mir geht's scheiße und mir geht's deswegen scheiße, ich brauche heute die und die Behandlung.
Nicht so
therapeutisch.
Nicht so ganz stuhlkreismäßig, sondern einfach nur sagen, yo, hey Leute, ja, nicht wundern, ich bin heute komisch drauf.
Ah, das ist eigentlich wichtig, weil da geht's ja um Transparenz. Das war das, glaube ich, was dann uns geholfen hat, dass wir uns nicht weiter zerstreiten, sondern dass wir jetzt einfach so völlig beruhigt miteinander dieses Projekt machen können. Und eben, dass man sich sowas halt auch sagt und dass man jetzt sich nicht ständig sagt, du bist heute scheiße. Und es geht nicht um Ehrlichkeit, sondern so diese, gibt ja so Leute, die immer so, die sagen, man muss immer ehrlich sein und deswegen einem immer alles möglich vor den Latz knallen, ungefragt. Mhm. Das meine ich nicht, sondern dass man halt transparent mit den Prozessen umgeht, sodass Leute sich nicht abgehängt fühlen. Ne?
Und man muss ja auch immer gucken, wo man sich gerade im Projekt befindet.
Ja.
Also wenn man 6 Wochen zusammen probt, das ist halt echt ein Terror. Es ist ja nicht wie im Büro, dass man mal kurz irgendwie zu Jutta geht, dann geht Jutta auf den Geist, dann geht man wieder zurück. So, sondern man ist ja so ganz intensiv 8 Stunden mit so Krams beschäftigt und man weiß ja nicht, was das ist. Und dann noch 6 Wochen. Und dass dann halt so ein Lagerkoller entsteht, da wird man ja richtig rammdösig. Und da ist das ja nicht weit her, dass da so Hass entsteht ab und an.
Ja, so eine Genervtheit halt voneinander. Das
ja, genau. Also ja, vielleicht ist Hass ein bisschen viel.
Auch wenn es sich halt zwischendurch wie Hass anfühlt. Aber die Gefühle sind halt in so einer Produktion oft so, wie so eine Lupe ist da immer so drauf gerichtet auf alles. Weil man halt, das ist ja manchmal auch so hermetisch abgeschlossen, wie man probt. Man immer nur mit diesen Leuten eben zusammen ist und dann halt abends vielleicht noch manchmal den Partner sieht. Und also wenige Leute halten das ja auch gut aus, jetzt ihren Partner ausschließlich und sonst niemanden zu treffen. Gut, Corona hat das jetzt irgendwie vielleicht verändert, aber es ist einfach schwer. Da ist halt das ist halt alles so zugespitzt.
Genau, und dadurch, dass wenn man halt im Kollektiv arbeitet, kann man ja schon davon ausgehen, dass man halt Sachen macht, die einen bewegen, wo man total dran ist, wo das Herz für schlägt. Und da Kompromisse zu finden oder wenn da was abgesägt wird, na, da ist man dann schon empfindlicher als an einem Haus, finde ich.
Ja, ich sag zwar immer, man darf nichts persönlich nehmen, aber wenn es eben das eigene Herzensprojekt ist, ist jedes Nein halt ganz furchtbar. Aber ein ganz wichtiger Satz, den ich halt auch gelernt habe, ist Kill your darlings.
Und oh ja.
Wenn man das irgendwie halt beherzigt, dann geht das auch leichter. Und die sind ja nicht jetzt weg und man darf das nie wieder machen. Behalte die Idee, vielleicht ist sie in einem nächsten Projekt, in der nächsten Szene viel besser als da, wo du diese jetzt unbedingt haben wolltest. Und was ist so schlimm daran, wenn das jetzt nicht kommt? Und wenn man da aber genügend abgewogen hat und das Gefühl hat, nee, dem Projekt wird es aber wirklich was bringen, wenn das jetzt so ist, dann muss man auch dranbleiben. Dann muss man auch im Kollektiv sich versuchen, mal durchzusetzen. Wenn man wirklich das Gefühl hat, das ist jetzt aber, ich bin da aber auf dem richtigen Weg und bitte vertraut mir da. Auch mal einen Streit riskieren, aber das muss halt immer auf einer sachlichen Ebene bleiben. Und das ist, glaube ich, so schwer, wenn man halt eigentlich auch befreundet ist oder zusammen oder irgendwas. Aber wenn man immer daran glaubt, dass es ja jetzt gerade um die Sache geht und das auch versucht, den anderen wieder zu vermitteln, dann, glaube ich, ist das halt schon der Königsweg da. Sachlich zu sein und aber auch halt mal einen Streit zuzulassen. Und das ist nämlich mega wichtig, dass man auch nicht die ganze Zeit Harmonie ist. Nee, genau, weil so ist, das ist halt der Unterschied. Du bist jetzt nicht gerade nicht befreundet, du bist es auch noch, aber jetzt bist du gerade im beruflichen Zusammenhang. Da ist nicht Harmonie das, worum es geht, sondern Sachlichkeit und für das Ding arbeiten. Wenn ich mich dann mal im Ton vergreife, natürlich versuche ich darauf zu achten, nicht beleidigend zu sein oder respektlos, aber wenn ich jetzt mal ein bisschen aufgeregter rede oder auch mal wütend bin, das ist nicht persönlich gemeint.
Ja, da eine Grenze zu ziehen, gerade bei so einem persönlichen Beruf, wo man sich ja so aufmacht, richtig schwierig. Ich muss aber sagen, also Philipp, also wir sind ja zu dritt und Philipp, der bei uns die Regie macht, der hat's ultra geil drauf. Ich habe es noch nicht erlebt, vielleicht ist es so eine Schweizer Art, weil Schweizer sind immer so sehr höflich. Aber wie der Konflikte wieder auflöst und Spannung aus der Situation nimmt, habe ich noch nie gesehen. Finde ich richtig crazy. Weil der spricht auch so Sachen an und der macht es, also der zieht es halt so voller Wucht ab mit einem Pflaster, aber mit so einer merkwürdigen Natürlichkeit, sagt er dir das auch, die überhaupt nicht verletzend ist, aber auch einfach direkt und auf den Punkt. Und man sagt so, und man denkt so, okay, ja, verstanden. Und dann, wenn es dann doch zu einem Streit kommt, weil das kann ich zum Beispiel nicht, ich brauche halt immer so eine Zeit, bis ich den Leuten dann wieder normal begegnen kann und das vergessen kann, was das gerade war. Und der begegnet den Leuten so ganz normal, hey, komm, wir gehen einfach an, rauchen.
Ah, das ist aber interessant, weil der macht das einfach, der spricht das einfach so direkt und so klar an, dass es nicht so groß werden kann. Ne? Mhm. Weil manchmal, wenn man dann nicht drüber redet, wird diese Sache einfach so groß. Man hat das Gefühl, es ist einfach so ein Elefant im Zimmer, den aber keiner anguckt. Mhm. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Und das scheint er anscheinend total auszumerzen, indem er einfach so normal anspricht.
Ja, und wieder auf die Leute zugeht. Und da merke ich, da muss ich auch noch dran arbeiten, wieder auf die Leute zuzugehen, nachdem man die dann für immer doof gefunden hat.
Nicht beleidigt zu sein, ne?
Ja, richtig schwieriger, also nicht schwieriger, also es ist halt eine komische Challenge.
Total.
Finde ich dann ein bisschen kacke, dass man das noch on the top auf diesen ganzen Arbeitsprozess drauf hat.
Ja,
weil der Arbeitsprozess ist ja an sich schon total anstrengend und dann noch diese ganzen privaten Geschichten.
Ja, das hat man ja auch, wenn man irgendwo fest an einem Haus arbeitet, aber da kann man das irgendwie anders ausblenden, weil da sind ja alle zusammengekommen und die sind halt da angestellt. Und
jeder hat so seinen Tanzbereich.
Genau, aber wenn man halt jetzt so ein Projekt selber komplett auf die Beine stellt, da werden halt auch schnell aus 4 angesetzten Arbeitsstunden einfach 10. Weil man ja auch diese Gewerke nicht hat, an die man das dann einfach so abgibt, dass man dann halt sagt, ja, jetzt müssen halt die Möbler kommen und das machen. Die kommen halt nicht, die gibt's ja gar nicht. Ja, ich hatte gestern zum Beispiel ein sehr, sehr gutes Arbeitstreffen. Da sind Leute dabei, die ich so aus meinem erweiterten Bekanntenkreis kenne, aber auch Menschen, die ich als Freundinnen bezeichnen würde. Aber es war halt eine Person da, die gesagt hat, okay, ich leite das Meeting. Und die hat es einfach so professionell gemacht und man hat sich nie angekackt gefühlt. Die haben gesagt, ja, hört jetzt bitte auch mal wieder zu, als Leute irgendwie geredet haben. Dann haben die einfach wieder zugehört. Die hat halt eine natürliche Autorität, diese Person. Das fand ich, ist halt gut. Und irgendwie war das halt so, ja stimmt, wir sind ja hier, weil wir jetzt da reden wollen und quatschen können wir auch danach. Und deswegen glaube ich, ist halt mega wichtig zu sagen, 10 bis 13 Uhr reden wir nur über das und so Kaffee trinken und so ist danach. Und dann kann man ja noch zwanglos darüber reden. Aber mitten an der Sache bleiben müssen wir jetzt. Also das hilft schon, Sachen abzustecken. Und dann halt auch einfach zuzulassen, dass jetzt jemand, obwohl man kollektivisch arbeitet, dass da jetzt trotzdem jemand mal das Heft in die Hand nimmt. Also das ist, finde ich, ja auch noch ein Punkt. Wenn man so fest am Haus ist, dann gibt es da irgendwie so eine Regie und die entscheidet irgendwie alles. Dann gibt es da noch so einen Intendant und eine Spartenleitung. Die sind so die Leute, die das entscheiden. Wenn einem was nicht gefällt, kann man einfach sagen, ja, die Dispo ist leider so, deswegen. Man kann das alles immer so externalisieren. Wenn du aber in so einem Kollektiv arbeitest, bist du immer derjenige oder das Kollektiv ist immer derjenige, die den Rahmen so vorgeben. Du kannst einfach nicht sagen, du kannst eine Diskussion nicht abbrechen, indem du sagst, ja, Intendant hat das so beschlossen. Sondern du musst immer das so begründen, warum das jetzt so ist. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert, komplett basisdemokratisch zu arbeiten. Es macht mich, ich bin da nicht der Typ dafür. Es macht mich auch rasend. Weswegen ich es halt gut finde, wenn da Personen sind, die trotzdem sich einfach verantwortlich fühlen und denen man auch folgen kann. Aber diese Personen, haben wir auch letztens kurz drüber geredet, dass es so Heads geben muss. Wenn diese Personen halt trotzdem dann alles, trotzdem die Entscheidung mit den anderen abstimmen und nicht einfach jetzt sagen, ja, ich habe jetzt einfach den Musiker engagiert, ist halt so. Sondern dass diese Person, die jetzt gerade für den Bereich Musik zuständig ist, mehrere Musiker vielleicht vorstellen und sagt, ja, die Person finde ich interessant, was haltet ihr denn davon? Und dann können die anderen irgendwie sagen, ja, finde ich auch gut. Und dann versucht man sich zu einigen und kommt halt zu etwas. Aber trotzdem ist diese eine Person irgendwie dafür zuständig. Und man kann ja auch miteinander ausmachen, ob diese Heads trotzdem am Ende alleine entscheiden dürfen. Weil, ja, da muss man halt bei jedem Projekt gucken, wie man das machen will. Ganz schlimm ist es ja, wenn jetzt alle mitdiskutieren dürfen, aber nur so pro forma. Und am Ende wird trotzdem gemacht, was diese eine Person beschlossen hat. Das geht ja nicht. So eine Scheindemokratie. Ne? Und ich glaube, das nächste große Problem ist halt, wie kommt man zu einer Entscheidungsfindung im Kollektiv? Findest du das leicht oder schwer?
Dadurch, dass wir zu dritt sind, ist es dann immer 2-1. Und dann zieht man entweder den Kürzeren oder ist im Gewinnerteam.
Okay, also ihr stimmt quasi so richtig ab.
Was total geil ist, dass wir auch, wie wir nie geprobt haben, es wird dann schon so auf jeden geachtet und auf die Idee. Und man guckt dann selber, also wir haben dann immer, wenn es dazu kam, 3 Versionen aufgenommen, eine Nacht drüber geschlafen, uns dann angeguckt und dann halt entschieden. Wir haben ja so ein Showing gemacht dann im Chamäleon-Theater und wir hatten das 3-mal gezeigt und nach jedem Mal haben wir irgendwie was verändert gehabt, was wir neu ausprobieren wollten, ob die Leute das wahrnehmen, ob es wirkt. Das war dann auch ein bisschen, also kein Problem, sondern dadurch hatten wir auch keine wirkliche Referenz, also weil wir ja nie dasselbe gezeigt haben. Aber trotzdem war es vom Feeling dann immer was anderes und wir, also wie wir selber dann auch damit umgegangen sind mit den Ergebnissen oder mit den Meinungen von den Leuten, die es gesehen haben, fand ich irgendwie voll erfrischend, wo man sagt, okay, eigentlich geht es nicht, natürlich geht es auch um das Publikum, aber jetzt gerade geht es eigentlich nur darum, wie empfinden wir unser Stück.
Also ihr habt euch auch viel Zeit gelassen, ne? Und
ja.
Das ist bei uns ein bisschen anders, weil wir ja immer, wir haben ja so mega viele, also jetzt nicht, aber normal haben wir jetzt ziemlich viele Auftritte bei Festivals und müssen da uns immer so ein bisschen auch gucken, wer macht jetzt, wir sind halt 3 in der Leitung und haben dann so einen Pool aus Leuten, die halt mitmachen. Und da müssen wir immer gucken, wer hatte jetzt gerade von diesen Leuten Zeit, welches Stück können wir jetzt also spielen. Dann haben wir immer nicht so richtig Probenzeit, weil die Leute mal so aus ganz Deutschland kommen und man sich irgendwie einigen muss, wann kann man denn überhaupt proben, dann muss man die auch immer irgendwie einholen, wo sind die gerade, jetzt haben die gerade erst ihr Zelt aufgebaut oder gerade erst irgendwie aus dem Zug gestiegen. Der eine musste noch auf Toilette und so, bis man dann irgendwie arbeiten kann, ist es dann schon so mega eng. Und wir haben halt ganz wenig Zeit immer nur. Und deswegen müssen sich wir 3 aus der Leitung, wir müssen immer schon voll gut abgestimmt sein, was wir jetzt eigentlich wollen, um dann zu den anderen rauszugehen und denen in kürzester Zeit zu sagen, was die jetzt eigentlich machen sollen. Und dann gibt es natürlich auch welche, die immer 100.000 Fragen haben. Andere, die haben irgendwie gar keine Frage oder sind eigentlich halb eingepennt, weil die Nacht durchgefahren sind und so. Und das ist sau schwierig und das geht echt an die Grenzen. Und das funktioniert halt für mich nur, wenn ich wirklich entspannt bin und nicht noch auch gerade das Problem habe, dass mein Zelt voll Wasser ist oder so. Das muss ich immer so wegschieben. Ich muss halt wirklich, habe wirklich gelernt, dass ich immer genügend gegessen haben muss, genügend getrunken haben muss, irgendwie gepennt haben muss und vielleicht mich vorher auch mal jemand in den Arm genommen haben muss, dass ich irgendwie so bereinigt bin von diesem ganzen, mein Körper so, dass ich schon einmal versorgt wurde. Weißt du, was ich meine?
Voll guter Punkt. Esst genug, Leute.
Achtet einfach auf euch, sodass ihr nicht dann irgendwie so halb verhungert, halb schlecht ausgepennt irgendwie noch mit dem Streit von der Person an der Kasse vorhin in die Probe kommt, dann sagt lieber, okay, dann komme ich jetzt 5 Minuten zu spät, aber diese 5 Minuten, in denen habe ich es geschafft, mich einmal zu nullen und kann jetzt, bin bereit für die Probe. Also das würde ich sogar für jeden die Lebenssituation sagen, nicht nur für, wenn man im Kollektiv arbeitet. Formuliert es, genau, was du vorhin gesagt hast, wo komme ich gerade her und formuliert es dann auch einfach und sagt, ich brauche noch 5 Minuten bitte, dann wird die Probe auch gut werden, weil ich mich irgendwie einmal beruhigt habe oder so. Das habe ich ganz lange nicht gemacht, konnte ich gar nicht und weil ich dann auch immer so viel Arbeit gesehen habe, dann haben wir irgendwie die Vorstellung beendet und dann mussten wir aber schnell die Bühne freiräumen und dann muss die Garderobe wieder ordentlich gemacht werden und anstatt, dass ich jetzt einmal mich 5 Minuten hinsetze, kurz genieße, dass wir irgendwie eine Vorstellung gespielt haben, war ich schon wieder im nächsten, weil ich eben für alles verantwortlich bin. Kennst du das auch?
Ja, also den Abstand zu nehmen von seinem eigenen Anspruch.
Ja, es wäre ja nicht schlimm, wenn die Garderobe jetzt unordentlich bleibt.
Ja, aber mich würde es trotzdem rasend machen.
Mich
weil ich
auch.
Denke, hey, das kann man doch im Vorbeigehen machen und hä, warum?
Man muss nur einen Schritt weitergehen und dann wäre dieses Requisit am richtigen Ort abgelegt.
Mhm.
Und das würde mir ganz viel Zeit sparen, weil ich bin die Saufrolle.
Mal sehe ich das so, mal sehe ich das so. Mhm. Das kommt, glaube ich, immer auf die Tagesform an.
Ja, ich wünsche mir halt eigentlich, die Leute würden das einfach genauso machen wie ich, aber das ist ja noch, das ist ja ein anderes großes Problem, dass man ja nicht von den Leuten verlangen kann, dass sie so sind wie man selber und das so aufräumt. Aber das macht mich halt echt verrückt an diesem, wenn man sein eigenes Projekt macht, dass man halt nicht irgendwie nach der Forschung einfach Pause hat und es ist vorbei, weil es gibt noch andere Leute, die nur dafür zuständig sind, die irgendwie die Maske aufräumen, die Kostüme aufräumen, die Garderobe und ne, die Requisiten aufräumen. Das bist halt auch noch du.
Das ist mir bei Kevin allein in Janot so ein bisschen auf die Füße gefallen, weil da habe ich dann plötzlich angefangen, so für jeden auch die Requisiten so einzurichten, weil man so solistisch arbeitet, dass man den Leuten das nicht zutraut.
Dass sie das schaffen,
alle von der, ja, die sind ja auch schon alle Jahre im Beruf. Das war richtig schlimm.
Das hat auch was mit Kontrolle abgeben zu tun. Das ist auch ganz wichtig, dass man vertraut und dass es schon klappt, wenn man es selber auch nicht kontrolliert hat. Ja, das stimmt. Ich habe das auch ganz viel gemacht, alle Requisiten eingerichtet. Und dann habe ich halt die Rolle bekommen. Magdalena, die immer weiß, wo alles ist. Dann fragen mich die Leute sogar so Billo-Sachen, wo ich dann schon manchmal ausgerastet bin. Ey, guck doch einfach mal 3 Meter nach rechts, da ist es.
Ja, man hat sich so sein eigenes Grab geschaufelt.
Ja, dann denkt man so, ja, findest du zu Hause auch nicht die Feuchttücher oder was?
Ja, da hat man leider so die Leute sich so erzogen.
Ja, das ist ganz schlimm. Ich habe dann, also muss ich auch noch radikaler werden, einfach, weiß ich nicht, vielleicht eine Zeit lang einfach nicht antworten oder so zu tun, als hätte ich das nicht gehört und mal zu warten, bis die selber suchen, keine Ahnung. Das ist ganz schlimm für mich, weil ich dann auch meistens so aus meiner eigenen Arbeit rausgerissen werde, weil halt immer alle so denken, boah, Magdalena weiß das schon, ich suche einfach nicht.
Kollektivarbeit, immer wieder gerne.
Aber es ist halt, um auch nochmal was Positives zu sagen, es ist halt so befriedigend, dass es halt einfach deins ist. Und dass dann nicht jetzt irgendein künstlerischer Leiter plötzlich kommt, sagt, also die Szene können wir so nicht machen. Da wird die Presse ausrasten.
Und das ist genau das, was ich daran so geil finde, dass man sagt, hey, das ist mein eigenes Baby, ich bestimme, wie das aussieht. Hm. Ich hatte dann auch so ein Gespräch da mit Moritz und meinte so, weißt du, es läuft in unserer Gruppe so geil, da ertrage ich deine komische morgendliche Befindlichkeit oder wenn du dann plötzlich lost auf der Bühne rumstehst.
Ach, cool.
Also, weil es ist dann wirklich so Meckern auf hohem, hohem Niveau und ein perfektes Kollektiv und eine perfekte Gruppe, eine perfekte Partnerschaft findet man eh nicht.
Nee.
Und da sehe ich einfach so viel Potenzial in unserer Gruppe und so was Krasses. Also, wenn man jetzt da anfängt, das Negative zu sehen, da schieße ich mir ins eigene Bein.
Ja, man kann die Probleme auch einfach überall finden, ne? Und das muss man ja nicht. Man kann ja auch einfach mal nach den guten Sachen suchen und das dann wieder in Relation zu irgendwas anderem setzen. Dann weiß man eh, dass man in einer total privilegierten Position ist. Ja, ich bin da auch froh, wie wir das so machen und wie dass das jetzt halt einfach auch so gewachsen ist. 8 Jahre ist ja auch wirklich eine lange Zeit, in der wir viele, viele Experimente gemacht haben, viel ausprobiert haben. Viele Leute sind gekommen und gegangen. Kennst es ja ein bisschen, weißt ja, was da auch Schwierigkeiten und an Potenzial drin steckt. Hast ja auch negative Situationen mitbekommen, genauso wie positive. Und das ist einfach ein Weg, den wir gegangen sind. Das Ganze ist einfach ein total krasses Labor, was wir da machen, in viele Bereiche. Dadurch, dass wir das ja auch als Ensemble-Theater verstehen, kommt das ja noch dazu, dass es nicht nur kollektivisch ist, sondern gibt es auch noch ein Ensemble, was man irgendwie ja auch bilden, formieren und anleiten. Und das gleichzeitig noch zur kollektivischen Arbeit. Finde ich gut, aber ich würde damit jetzt trotzdem nicht wollen, dass ich... Einmal haben wir einen Workshop gegeben. Das hat schon Spaß gemacht, aber ich glaube nicht, dass ich damit jetzt so lehren möchte. Das fände ich schwer. Oder jetzt so Bildungsarbeit machen. Mein Wissen darüber würde ich schon teilen, aber in einem anderen Zusammenhang.
Ich glaube, so für mich abschließend kann ich noch einfach sagen, nehmt euch im Beruf nicht so ernst.
Ja.
Dafür eine Freundschaft aufs Spiel zu setzen, finde ich, geht gar nicht. Dafür ist dieser Bühnenberuf, also ist schon was wert, aber... Nee, dafür ist mir die menschliche Komponente in meinem Leben einfach viel wichtiger.
Voll. Und das Wichtige ist, dass Arbeitszeit halt auch Lebenszeit ist. Will man jetzt seine Zeit, die so wertvoll irgendwie ist, will man die wirklich mit Scheiß irgendwie verbringen und mit blöden Gefühlen und mit Streit? Deswegen, wenn sich eine schlechte Situation anbahnt, halt auch immer noch mal gucken, ist es das jetzt wert und bin ich mir das wert und wäre es nicht viel besser, wir würden jetzt einfach lachen und dann vielleicht auch einfach mal sagen, boah, wir brechen jetzt ab. Das bringt jetzt gar nichts, auch wenn uns dann Zeit verloren geht für die Produktion. Dafür haben wir dann können wir jetzt mal einfach alle trinken 3 Schnaps und dann geht's auch vielleicht wieder lustig weiter. Und das hilft ja manchmal total, das einfach einmal aufbrechen, finde ich. Und nicht nochmal drüber diskutieren, sondern dann auch einfach verbieten, dass darüber geredet wird. Einfach damit so wieder Luft reinkommt. Ich bin einfach glücklich, dass ich mein eigenes Ding machen kann mit diesem eigenen Projekt, was ich selber auf die Beine gestellt habe, was sich immer mehr entwickelt und was einfach großes Potenzial hat und auch immer bereit ist, sich zu transformieren, nämlich keine eingefahrene Struktur irgendwie hat. Geht dir vielleicht auch so? Finde aber trotzdem gut, dass ich dann zwischendurch noch in so klassischen Theatersachen bin, dass ich von einem Haus engagiert werde, da ein Stück zu machen in ganz normalen Theaterstrukturen, weil ich mag halt gar nicht immer das Gleiche zu machen. ich muss immer was anderes machen. Ich muss mal das komplette Projekt alleine auf die Beine stellen. Ich muss einfach mal nur Zuarbeitende sein. Mal möchte ich einfach nur mich so ins gemachte Nest setzen und da arbeiten. Und dann brauche ich aber wieder die Luft. Also irgendwie kann ich mich auch nicht für eins entscheiden. Wie ist das bei dir?
Das geht mir genauso. Ich bin dann eigentlich froh, das habe ich auch, glaube ich, im ersten Teil schon gesagt, ich bin froh, dass ich dann, wenn ich fest am Theater bin, in feste Strukturen bin, ich mich da total zurücklehnen kann, eine Idee folgen kann, die nicht meine ist, um mich spielerisch anders wahrzunehmen, um dann auch wieder mit neuer Energie zu meinen eigenen Projekten zu kommen.
Vielleicht auch, um neue Inspirationen und überhaupt Ideen zu sammeln. Ne? Man will ja auch nicht immer nur in der eigenen Suppe kochen.
Boah, geht gar nicht. Ganz schlimm.
Ne? Und letztendlich gehören wir halt irgendwie doch einfach zum fahrenden Volk.
Mhm.
Ich gucke gerade wieder die Serie Karnevale, falls du die kennst. Die ist einfach großartig. Kennst du sie?
Nee.
Die ist super. Die ist von 2003, glaube ich. Und es geht um so einen Zirkus in den 30er Jahren in Amerika. Und noch um was anderes, so mythologische Sachen kommen dann noch vor, der Kampf zwischen Gut und Böse. Also es ist halt wirklich so ein klassische Freakshow mit bärtiger Lady, Echsenmann, siamesischen Zwillingen, bisschen Striptease und nackt und Tarotkarten lesen und so weiter. Und dann sitzen die da immer in ihren Zelten und bauen so ihre Küche auf, ihre Feldküche und fahren von Dorf zu Dorf. Und ich brauch das wieder, mir fehlt das so sehr. Kein einziges Festival diesen Sommer mit meinem Kollektiv, immer nur Livestreams im Internet. Ich muss wieder zurück in die Steppe.
Ja.
Oder?
Ja, verstehe ich. Obwohl man es gibt dann so Punkte, da hasst man es und will nur noch weg.
Ja, zelt in der Mittagssonne.
Morgens. Die Sonne brennt, 60 Grad im Zelt.
Und man hat in der Nähe vom Technofloor gezeltet, leider.
Das war das Schlimmste, dass wir auf der Fusion dann mit dem eigenen Floor da daneben gepennt haben.
Oh Gott. Hä, das hast du gemacht? Du hast da gezeltet? Das weiß ich gar nicht mehr.
Nee, aber stimmt, habe ich gar nicht.
Haben wir nicht alle zusammen im Backstage 2 gezeltet?
Ja, stimmt. Nee, was sage ich denn da? Wer hat denn da gepennt? Warum kommt mir das denn? Vielleicht, nee.
Also ganz schlimm war das, war 2012. Da habe ich mit der Beat Plantation auf der Fusion gearbeitet. Die haben dann einen eigenen Floor gemacht, die Beatmanege. Und das war im Soundclash von Dubstation, warte mal, Tanzwiese, glaube ich, und Turmbühne. Also drei verschiedene und die waren so genau in der Mitte. Und wir haben aber wirklich dort gezeltet, wo auch der Floor war. Das war einfach grauenvoll. Ich habe überhaupt nicht richtig gepennt. Und dann war das noch so eine Fusion, wo die ganze Zeit Sturm war und Sturmwarnung und zweimal das Zelt gesichert werden musste und so die Floors leergeräumt wurden, weil der Sturm zu krass war. Das war einfach grauenvoll. Also das sind so Erfahrungen, genau, da will man es dann vielleicht doch nicht wieder. Aber nee. Als wir 2014 den Floor gemacht haben, das war ja auch, da haben wir aber wirklich basisdemokratisch noch gearbeitet. Erinnerst du dich noch an diese schrecklichen Pläni? Wo dann auch Leute gar keinen Bock mehr hatten zuzuhören, wir mussten die aber trotzdem halten.
Ja, klar, die wollten die ganze Zeit raven.
Boah, das war furchtbar.
Ja.
Oh. Ja, haltet die Kollektive einfach klein. Und vielleicht müssen zum Plenum auch wirklich nur die kommen, die auch an dem Tag irgendwas zu tun haben und nicht jetzt einfach nur die Lampen anmachen. Die müssen nicht unbedingt beim Plenum sein, weil die wollen halt raven dann vielleicht. Oh ja, das war furchtbar. Naja, aber viel daran waren auch andere Sachen sehr gut. Zum Beispiel die Beleidigung der Leute, die an unseren Zaun gepisst haben von dir.
Oder das süße Pärchen, das zwischen den Zaun ihren Spaß hatte.
Aber was war dann nochmal?
Na, im Backstage, es gibt doch diesen komischen Doppel-Fusion-Zaun.
Ach so, ja, damit die Leute nicht da drüber klettern, ne?
Genau, und da hatten so ein Pärchen, hatten da Spaß drin. Ich weiß aber...
Das waren doch Securities, die da drin Patrouille gegangen sind.
Ja, genau, die haben sich das so kennengelernt anscheinend bei der Patrouille. Aber die fanden sich so gut, dass die sich da vernascht haben. Aber halt hinter unserem Rücken, das habe ich nicht so... Irgendwie war es denn egal.
Oh Mann. Und eine andere Story davon war noch, ich weiß nicht, ob du da auch dabei warst, da hat wir hatten ja so mehrere Stunden am Tag offen und haben da durchgängig dann auch performt. Und dann hatten wir, also ich glaube, wir hatten so 10 Stunden offen oder sowas, ne, mit durchgängigem Programm. Und dann hatten wir halt ein bisschen zu. Und dann sollte das jetzt endlich mal vorbei sein, der Tag. Und dann hatte Grobi, mega genialer DJ und Musikproduzent, schon diesen Track angemacht. Wie war das denn nochmal? Den wir dann in Endlosschleife gehört haben von der Sesamstraße. Mit diesem Putzen. Weißt du das noch?
Ja, Ordnung.
Ach ja, Ordnung muss sein. Und wir sind dann einfach, der hatte dann gesagt, jetzt alle Performer, die auf der Bühne waren, sollen jetzt einfach einpennen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also haben wir uns so hingelegt zum Schlafen. Und dann kam einfach nur Ordnung muss sein. Aber das Publikum ist einfach nicht gegangen. Und dann war das, glaube ich, 1 Stunde lang dieses Lied. Und wir lagen da auf der Bühne und die waren da immer noch und haben das so gefeiert irgendwie. Das war halt was nicht abgesprochen ist und dann aus dem Moment gekommen ist. Das fand ich schon sehr interessant. Ja. Na gut, aber jetzt können wir ja auch mal unsere Folge beenden, Teil 2, ne?
Ja, richtig gut. Teil 2 der kollektiven, wie nennt man das? Teil 2, einfach nur, das war Teil 2 vom kollektiven.
Von unserem kleinen Kollektiv haben wir ja gar nicht drüber geredet, dass wir auch ein kleines Kollektiv sind. Und das nur zu zweit irgendwie machen.
Ja. Stimmt. Haben wir gar nicht beleuchtet.
Weil es so super funktioniert und wir uns schon so lange kennen wahrscheinlich. Ne? Und schon so viele verschiedene Sachen ja auch irgendwie gemacht haben. Miteinander, ohne einander.
Ja, ich kann komischerweise keinen klaren Gedanken mehr fassen. Ich habe, glaube ich, zu viel geredet gerade.
Es liegt daran, dass wir auch die 11. Folge gemacht haben. Das ist die Schnapszahlfolge.
Stimmt. Ja, und wir haben Szene gar nicht gefeiert, dass das Szene Szene ist.
Das Jubiläum haben wir nicht gefeiert. Aber ich stoße jetzt mal mit mir selber an auf die Schnapsfolge.
Okay.
Ich hoffe, ihr trinkt einen auf uns und bleibt uns treu.
Abonniert uns, folgt uns, erzählt uns weiter.
Bis nächste Woche.
Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Tschüss.
Das war Ein letztes Mal und dann nie wieder. Der Theaterpodcast mit Magdalena Schnitzler, Theatermacherin, und Jarnot, Puppenspieler. Musik Rupert Schnitzler. Tonmischung Studio Lentrum. Ansage ich, Regina Lemnitz. Bis zum nächsten Mal. Und danke, schön gemacht. Und jetzt bitte ich die Kollegen und Kolleginnen der Technik, Requisite und der Tonabteilung für den Abbau zur Bühne.